Hi. Oh, liebe Leute, ey. Also mein erster Technical Summit war 2002 in Neuss. Wer war da? Im Swiss Hotel? .NET Vorstellung. Da habe ich meinen ersten Vortrag überhaupt gemacht, vor damals 1000 Leuten. Weißt du noch, welches Thema es war? Soap Web Services mit dem Soap Toolkit 1.0. Heute 12 Jahre später und wie gesagt ein paar Kilo mehr, jetzt mal was ganz anderes, aber das geht gar nicht, das ist eine Microsoft-Veranstaltung, Leute, und im Sinne von einer schlechten US-amerikanischen Soap, müssten wir das Ganze nochmal neu machen und damit wir mal ein bisschen Stimmung reinbringen, okay? Einen wunderschönen Nachmittag, hallo!
Hallo!
Sehr schön, wunderbar, dann können wir gleich loslegen. Also, 12 Jahre später sozusagen will ich heute mal weniger auf der Protokollebene unterwegs sein, das hat der Kollege Dominik vorhin gemacht für mich, das war optimal, weil perfekt, alles schön erklärt, die ganzen neuen Security-Sachen. Seit ja, 2,5 Jahren habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt, hätte ich fast gesagt. Ein bisschen anders orientiert in Richtung End-to-End-Architekturen und End-to-End-Lösungen für mobile Umgebungen. Wobei wir über das Thema mobil und das Wort mobil gleich noch ein bisschen reden müssen, was das tatsächlich bedeutet und was es eben nicht bedeutet. Ich finde es cool, was hier auf dem Microsoft Technical Summit passiert. Extrem interessante Sessions. Wer findet diese ganzen Internet of Things Sessions so cool? Ja, geil, oder? Ich finde es auch super genial. Mein alter Spezi und alter Bühnenkumpel, die alte Bühnenrampensau Darius Paris hat einen Vortrag gemacht, wie man einen Toaster über APIs fernsteuern kann und sich dabei noch aussuchen kann, welches Logo man verwendet. Hammergeil, oder? Das ist wie die ersten WPF-Demos damals, 2005. Diese Buttons, diese bunten Buttons, die man dann hat drehen lassen. Geil, oder? Ich meine, wer es braucht. Aber ansonsten sind es echt super geile Sessions, natürlich auch ein paar langweilige dabei. Die wird jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen langweiliger, weil es so ein bisschen mehr in Realitätsnähe geht. Ich möchte einfach ein bisschen erzählen über das, was Satya in dieses Unternehmen bringt. Das ist jetzt gar nicht übertrieben. Heutzutage geht man ja auch ein bisschen wilder, ne? Man sieht es ja dann, man beschäftigt sich auch mit anderen Plattformen und anderen Herstellern, man beschäftigt sich natürlich mit anderen Devices, mit anderen Technologien auch, aber was Microsoft jetzt gerade wieder anfängt und was auch in seiner Keynote durchkam und was auch gerade durch das Unternehmen fließen lässt, ist etwas sehr Spannendes, nämlich Microsoft liebt Open Source, das ist das andere, und Microsoft mit seiner Mobile First, Cloud First Strategie macht auch Tür und Tor auf für andere, also Cross-Platform. Und Cross-Platform nicht nur im Bundi-Bundi-Bereich, also wo es um UI geht, ob das ein Android-Template ist oder ob das ein iPad ist oder ein iPhone ist oder ein Lumia, ist doch uns völlig egal, komm einfach rein, wir sind Mobile First, Cloud First, Hauptsache ihr verwendet unsere Services. So, sondern auch auf dem Server, ja, wir können in Azure wunderbar Linux fahren lassen und installieren. Wir können wunderbar ASP.NET VNext auch mit Linux dann zum Beispiel fahren. Das geht ja heutzutage jetzt schon in diesen frühen Bits. Und gemäß dieser Idee, dieses Umschwungs, dieses Mindsets möchte ich heute halt ein bisschen was erzählen zu Cross-Plattform-Anwendungen, die man bauen kann, im Sinne von, naja, vielleicht muss man ein bisschen umdenken, wenn man bestimmte Anforderungen umsetzen möchte, die man heutzutage mit .NET-only vielleicht nicht realisieren kann. Das heißt, wir werden so ein bisschen über Target-Architektur sprechen, wir werden sprechen über diese ganzen webbasierten Technologien, also HTML5. Ich hätte übrigens den Titel auch ganz kurz machen können. Cross-Plattform mit HTML5, aber das war mir dann doch ein bisschen zu plakativ. Deswegen habe ich mich für die lange Variante entschieden, die etwas ausschweifendere. Und wir werden dann eben schauen, wie man dennoch vielleicht das Beste aus beiden Welten verheiraten kann, nämlich Web und Nativ, indem man eben dann vielleicht die Anwendung doch installiert auf einem Windows Phone, doch als Windows Store App deployed oder doch auf einem iPad lokal laufen lassen kann. Was verstehe ich oder was verstehen wir bei ThinkTecture auch vor allem unter dem Begriff Modern Applications, also moderne Anwendungen? Wenn man jetzt sich den Begriff aus dem Titel hernimmt, Cross-Platform, und irgendwo steht dann irgendwo Mobile. Ja? Cross-Platform ist klar. Wir müssen heutzutage von den Anforderungen her, von den Kunden her, alle möglichen Endgeräte und Plattformen unterstützen. Überhaupt keine Diskussion. Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Aber was ist mit Mobile? Mobile verstehe ich, das hat der Dominik vorhin auch so schön formuliert, nicht unbedingt jetzt als Formfaktor-Thema. Es geht nicht um Telefon oder um Tablet, sondern es geht um diesen mobilen Arbeitsgedanken. Ich möchte immer und überall, auf welchem Gerät auch immer, natürlich alles schön abgesichert, eh klar, auf meine Daten und meine Anwendung zugreifen können. Das ist die Idee von diesem Mobile Lifestyle. Und genau darum geht es mir auch hier in dieser Session. Das heißt, Cross-Plattform ist nicht gleich Mobile und Mobile ist nicht gleich Phones und Tablets. Das ist der ganz wichtige Unterschied. Vielmehr möchte ich sprechen über den sogenannten Continuous Screen. Das hört sich jetzt an wie aus der Microsoft-Marketing-Maschine, aber googelt mal mit Bing oder Bing mit Google, ist ja egal warum, diesen Begriff scheint es so noch nicht zu geben. Also die Idee hinter Continuous Screen ist, es ist doch eigentlich wurscht, ja, ob ich jetzt ein Samsung S4 habe, Galaxy S4 habe, oder ob ich ein iPhone 6 Plus habe, ob ich ein Nokia 1520 habe, oder ob ich ein iPad habe, oder ob ich ein Windows-Tablet habe, oder ob ich einen Laptop habe, oder ob ich einen Desktop habe. Ich will doch nicht 5 verschiedene Anwendungen schreiben. Und ich will auch keine Mobile-App schreiben und eine Desktop-App und eine Browser-App. Verdammte Axt, ich will eine Anwendung schreiben. Das ist die Idee dahinter. Und diesen Continuous Screen, diese Entwicklung, die werden wir jetzt immer mehr und immer häufiger sehen, weil es gibt irgendwo keinen wirklichen Übergang mehr. Es gibt keine Sollbruchstelle mehr von Telefon zu Tablet und von Tablet zu Laptop und von Laptop zu Desktop. Das ist weg, das verschwindet. Das heißt, die Idee ist tatsächlich hinzugehen und zu sagen, naja, wir brauchen sowohl User Experience Themen, das ist ein ganz wichtiges Thema, ganz heiß, also nicht nur immer reine Technologie, sondern wie fühlt sich das an, wie sind die optimalen Bedienelemente und Userflows auf den unterschiedlichen Formfaktoren, als auch natürlich dann die entsprechenden Technologien, um diese Vision des Continuous Screens implementieren zu können. Also sprich, was es wahrscheinlich ist, ist, es muss irgendetwas geben, was mit einer Codebasis funktioniert und auf eine Zielarchitektur hin abzielt. Naja, das hört sich irgendwie verdammt ähnlich an zu dem, was wir schon mal gehört haben, oder? Write once, run anywhere. Wer kann sich daran erinnern? Wunderbar, ja, das war diese andere Technologie, die mit J anfängt und mit AVA aufhört. Hat jetzt auf dem Client, ich sag mal, suboptimal funktioniert. Ja? Jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, die zu implementieren und die realisieren zu können, heutzutage auch. Aber wie könnte das denn jetzt ausschauen, beispielsweise? Also, wir fangen einfach mal an. Wir gehen mal hin mit einer kleinen Beispielanwendung. Diese kleine Beispielanwendung läuft jetzt hier im Browser. Das ist jetzt der IE. Eine ganz einfache Produktdatenverwaltungsanwendung, die man jetzt hier Master-Detail-mäßig durchstöbern kann. Man kann sich die ganzen Sachen angucken. Dieses komische Flackern ist übrigens ein Grafiktreiberproblem von Parallels, von dieser VM-Technologie. I'm sorry about that. Man kann sich so Sachen anzeigen lassen wie eine Gallery, da kann man hier durch scrollen oder mit dem Finger dann später auf dem Tablet zum Beispiel durchwischen. Ich habe natürlich ganz wichtig Bundi-Bundi-Zahlen, ha, tolle Darstellung übrigens, und kann das Ganze vielleicht auch auf dem Mac machen, hier jetzt mal in einem anderen Browser, das ist jetzt der Chrome, habe auch hier wieder diese Gallery-Möglichkeit, habe hier wieder diese Master-Detail-Möglichkeit, um mir Produktinformationen anzugucken. Ganz interessant ist auch dieses Feature, dass es sich eben adaptiert an den Formfaktor. Das heißt, je nachdem, wie groß jetzt hier mein Browserfenster ist, passt sich das an. Zum einen mal oben das Menü wird weggeblendet und zum anderen beinhaltet die Tabelle jetzt nicht mehr irgendwie 3 Spalten, sondern noch 2 Spalten, je nachdem, auf welchem Formfaktor ich jetzt hier laufe. Das ist die eine Sache. Jetzt ist auch die andere Sache, ich würde genau das gerne auch mal auf einem mobilen Endgerät laufen lassen. Kann man das hinten erkennen noch einigermaßen? Das ist der iPhone-Simulator. Das heißt, hier starten wir jetzt auch diese Anwendung. Das ist jetzt tatsächlich wieder genau die gleiche Anwendung mit der gleichen Codebasis. Läuft jetzt auf einem ganz anderen Device-Faktor. Auch hier mit Bundi-Bundi-Statistiken dynamisch erstellt. Oder wir nehmen genau die gleiche Anwendung und schieben sie mal nach Android rein. Dann haben wir hier haargenau wieder diese Artikelgeschichte oder wir gehen hier wieder über die Statistiken. So, jetzt haben wir also schon Browser auf Mac, Browser auf Windows, wir haben die App auf Android, wir haben die App auf iOS. Jetzt bräuchten wir mal eine echte Mac-App. Das hier ist übrigens eine echte Mac-App hier. Ich blende die da mal weg. Das ist tatsächlich kein Browserfenster in dem Sinne, sondern das ist tatsächlich hier meine native Anwendung, die ich jetzt hier in meiner macOS X-Umgebung laufen lasse. Und vielleicht wäre es optimal und ganz schön, wenn wir das Gleiche hier noch einmal als Windows-Anwendung laufen lassen könnten. Ja, und dann habe ich hier eben diese Anwendung als Windows-Anwendung am Laufen. Das heißt, dieser Continuous Screen und diese Idee von Anwendung zieht sich jetzt über die unterschiedlichen Plattformen und auch Deployment-Mechanismen hinweg. Entweder Browser-only oder integriert in die jeweiligen nativen Plattformen. Ja, das ist wirklich ein Windows-Exe. myproducts.exe. Da ist kein IE dahinter, da ist kein Chrome dahinter. Zumindest mal nicht ein Installierter, der irgendwie auf der unterschiedlichen Plattform jeweils vorhanden sein muss. Das ist also so die Idee. Halt, eins haben wir vergessen, oder? Windows 8 und Windows Phone. Hätte man fast vergessen, ich weiß gar nicht warum. Das ist genau die gleiche Anwendung, wieder der gleiche Code, wieder jetzt hier mal als Windows 8.1 Anwendung, die natürlich jetzt nicht wirklich nach, ich sag mal, nach Windows Store Design ausschaut, sondern das ist jetzt halt eine Anwendung mit einem Design, mit einem Layout über alle Geräte, über alle Plattformen, über alle Formfaktoren. Ja, das ist sozusagen die Idee dahinter. Und auch hier habe ich dann wieder eben die Möglichkeit, mich entsprechend durchzuhangeln. Übrigens, das mit den fehlenden Rendern, das liegt an der Projektion hier. Okay, und das Ganze geht auch für Windows Phone 8, aber das erspare ich uns jetzt allen mal. Wegen dem Emulator natürlich nur, hat rein technische Gründe. Ja? Okay, so, das heißt also, das ist die Idee von Write Once, Run Anywhere. Wie können wir die jetzt denn tatsächlich Realität werden lassen? Naja, wir müssen erstmal gucken, dass wir immer die gleiche Architektur haben oder eine einzige Architektur. Und ich weiß nicht, wie oft ich und der Dominik wahrscheinlich auch und viele von uns hier in diesem Raum solche oder ähnliche Architekturbilder gemalt haben. In den letzten 15 Jahren wahrscheinlich ungefähr gefühlte 8 Trillionen und die haben immer gleich ausgeschaut. Ja, nur standen irgendwo halt unterschiedliche Protokolle dran oder Datenformate oder APIs oder wie auch immer. Da, wo heute Web-API stand, stand vorher WCF. Davor stand da irgendwie Remoting oder ASMX und davor stand da COM+ und davor stand SunRPC. Wer kennt noch SunRPC? Ja, das sind die mit den Bärten. Hm? Ah, da hinten ist einer ohne Bart. Aber im Prinzip schaut es auch immer gleich aus, oder? Ich habe meine Services-Schicht, also im Sinne von Service-Orientierung, wohl definierte Eintrittspunkte in diese Anwendungsarchitektur, hinten dran Datenzugriff, Zugriff auf andere Dienste oder eben auf Datenbanken. Ich habe oben dann unterschiedliche Client-Anwendungen, sprich klassischerweise native Windows-Anwendungen, vielleicht aber auch native Web-Server-basierte Anwendungen, also Websites oder eben jetzt diese neue Art der Webanwendung oder eben der mobilen Anwendung. Aber am Ende des Tages schaut doch alles gleich aus. Ja, das heißt also, wenn wir uns das jetzt mal angucken, eine etwas abgespeckte Variante von der Demo, die ich gerade eben gezeigt habe, wo ja diese eine Anwendung mit einer Codebasis auf 7 verschiedenen Plattformen lief, wollen wir uns jetzt mal in einer ganz, ganz, ganz zusammengestrichenen und abgespeckten Variante hier drin angucken. Die Demos übrigens gibt es alle auf GitHub. Die neue Offenheit, ja. So, das heißt, am Ende des Tages haben wir Web-APIs auf dem Server und wir haben vorne irgendwie etwas, was überall laufen kann. Da kommen wir gleich dazu. Web-APIs am Ende des Tages sind eine relativ simple Geschichte. Ja. Ich habe eben meine API-Controller und kann da dann eben Methoden oder sogenannte Actions definieren, die ich dann über HTTP aufrufen und abbilden kann. Wenn wir uns das mal hier angucken, also dieser API-Controller hier hat eine ziemlich simple Schnittstelle. Gehen wir mal hin und gucken einfach mal auf die URL. Ich rufe also jetzt über /API/products einfach alle Produkte ab und bekomme dann eben so ein schlankes, leichtgewichtiges JSON zurück. Das ist ja sozusagen das XML des 21. Jahrhunderts. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Details möchte, dann gehen wir hin und machen irgendwie sowas wie ID ist gleich 3 und dann bekommen wir halt irgendwie die Details von diesem Artikel oder von diesem Produkt. So, am Ende des Tages alles immer das Gleiche oder zumindest mal ähnlich. Web-APIs für eine bidirektionale Kommunikation, Signal R. Wer verwendet hier Signal R im Raum? Okay. Signal R ist eine sehr, sehr mächtige Technologie und ein Framework mit einem relativ simplen API, um tatsächlich Push-Kommunikation zu implementieren. Von Server zu Clients, von Clients zu Clients, von Clients zu Server, von Server zu Server, egal wie man will. Und alles über interoperable Protokolle wie WebSockets oder Server-Send-Events oder HTTP-Long-Polling. So. Natürlich brauchen wir die ganze Security-Thematik mit tokenbasierter Sicherheit. Das hat der Dominik ja vorhin so schön alles dargestellt und gezeigt, was da auch möglich ist in dem Microsoft-Universum. Und wir brauchen eben jetzt so eine Technologie, wo wir jetzt diesen nächsten Schritt einleiten können, nämlich diesen Continuous Screen tatsächlich umsetzen zu können. Wie kann ich das jetzt machen, mit einer Codebasis 7 Anwendungen zu generieren und sozusagen 7 Plattformen zu targeten, ja, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Ja, und da kommen wir halt in diesen ganzen Bereich, wo es einem .NET-Entwickler immer so ein bisschen schummrig wird, beziehungsweise manche bekommen Ausschläge und andere müssen sich gleich über die Kloschüssel hängen. Ja? Diese ganze webbasierte Technologien, also sprich JavaScript und Co. Keine Angst, die Welt wird gut, alles wird gut, alles ist gar nicht so schlimm, wie es ausschaut. Zum einen mal, dieses HTML5-Akronym, dieser Platzhalter, ist jetzt nicht nur irgendwie was für die Presse und für die Öffentlichkeit, sodass ich tolle Artikel drüber schreiben kann, sondern es ist eine komplette Anwendungsentwicklungsplattform heutzutage. Also, es geht um HTML Markup, es geht um CSS3, um es schön zu machen mit Bundi Bundi und schön Rundi Rundi und Animiri und alles schön, ja. Und natürlich JavaScript als Anwendungsprogrammiersprache. Und HTML5 ist extrem mächtig. Ich kann Offline-Support einbauen, ich kann 2D, 3D Grafiken machen, ich kann Multimedia machen, ich kann mittlerweile fast Near-Native-Performance haben. Zum Beispiel Firefox in seinen Experimental Builds hat einen JavaScript-Compiler, der ist nur noch 15% entfernt von nativer C-Performance. Also da geht einiges momentan. Und Microsoft investiert einen Hintern voll Geld und voll Ressourcen, Google sowieso und Firefox auch und Apple auch noch ein bisschen drauf. Das heißt, in dieser ganzen webgetriebenen Welt geht's ab wie Schmitz Katze, Leute, ja? Nicht nur in .NET, ich meine, .NET ist geil, ja, aber da ist noch was, das ist geilerer, sozusagen, ja. Und da wird extrem viel investiert. Wenn wir jetzt uns mal angucken, ja, wie baue ich denn jetzt solche Anwendungen? Naja, JavaScript ist ja so ein bisschen Geschwür für .NET-Entwickler. Das moderne JavaScript hat sich weiterentwickelt. Frameworks, wie zum Beispiel das AngularJS, um das es hier auch geht, versuchen JavaScript ein bisschen in die Zwangsjacke zu nehmen und nur noch das Gute von JavaScript durchscheinen zu lassen, anhand von bestimmten Design-Patterns, von erprobten Design-Patterns. Ja? Wir brauchen also JavaScript. Wer das gar nicht leiden kann, weil JavaScript immer noch untypisiert ist und sagt, das ist alles Mist, dann macht von mir aus TypeScript, ist auch okay. Ja? Wir brauchen auf jeden Fall dann ein Anwendungsframework. In unserem Fall ist es AngularJS. Warum ist es AngularJS? Naja, wir sind da relativ, relativ pragmatisch, wie wir Franken sagen, ne, mit 4D. Und pragmatisch heißt, wir gucken uns an, wie sich Technologien über die Jahre hinweg entwickeln. Und das ist sozusagen jetzt, das ist geil, ne? Ich bewerte eine Google-Technologie mit Google Trends. Wie war der Spruch mit der Statistik und so? Ja, also, ist egal. Hier die größten, bekanntesten JavaScript-Frontend-Frameworks, die es so gibt über die letzten Jahre hin. Und AngularJS ist halt mit Abstand das populärste und das interessanteste, über das am meisten gesprochen wird. Da gibt es die meisten Beispiele. Das Geilste, was ich je gesehen habe, in den letzten Vorträgen von bestimmten Program-Managern aus dem Visual Studio und aus dem ASP.NET-Team, die haben alle in ihren clientseitigen Demos immer AngularJS verwendet und auf eine Frage aus dem Publikum, warum ein Microsoft-PM AngularJS von Google verwendet, hat er gemeint, ja, weil es das Beste ist. Das ist auch die neue Offenheit wieder. Ja? Ich meine, wenn es halt so ist, ja, mein, dann ist es halt so, meine Güte. Da muss man doch nicht rumeiern. .NET ist ja immer noch geil, habe ich schon gesagt, ne? Ja. Und ASP.NET ist übrigens Rock'n'Roll. Das nächste ASP.NET VNext ist echt der Hammer. So, wir brauchen natürlich irgendwas, um unsere Views zu bauen. Das heißt, die einzelnen Masten, die einzelnen Pages oder Page-Fragmente, da braucht man so eine Templating-Engine dazu, ist in AngularJS beispielsweise schon eingebaut. Und man braucht irgendetwas, und das ist der Kasus Knaxus. Ja? Wer macht WPF? So, Hand oben lassen bitte. Wer glaubt, er kann schöne WPF-Anwendungen machen? Ja, das ist das Problem in der Webanwendung oder in der Webentwicklung von Webanwendungen natürlich ähnlich. Da gibt es bestimmte Toolkits. Das berühmteste ist wahrscheinlich Bootstrap, Twitter Bootstrap, also ursprünglich mal von Twitter. Das ist ein Framework, ein CSS mit ein bisschen JavaScript, was eben Mobile First Design und Layout ermöglicht, um diesen Continuous Screen Gedanken zumindest im Ansatz real werden zu lassen. Ja? Da gibt es mittlerweile komplette Templates, wo man komplette, ich sag mal, Business-Anwendungen damit wirklich realisieren kann. Du bekommst das Template in die Hand, das ist ein Haufen voller CSS und ein bisschen JavaScript, das höhlst du dann aus, packst dann da rein deine AngularJS-basierte Client-Anwendung, die läuft dann auf deinen Devices, auf deinem Browser, auf deinem Windows, auf deinem Mac, auf deinem Linux, auf deinem und so weiter und spricht über Web-API-Calls mit einem .NET-basierten Server. Weil .NET ist ja cool. Ja? Ganz wichtig. Und diese Dashboards hier, diese Demos, die sind also wirklich sehr umfangreich. Man kann da ziemlich viele Features mittlerweile mit umsetzen. Die sind immer ein ganz wichtiges Feature. Responsive, das heißt, je nach Formfaktor, ob jetzt Telefon oder Tablet oder Fullscreen, ändert sich dann das entsprechende Verhalten und Aussehen von diesen Anwendungen. Der erste Schritt hin zu Continuous Screen quasi. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel Win.js. Win.js war ja ursprünglich erstmal nur sozusagen gedacht als, als Akronym oder als Bezeichner für das JavaScript-API in WinRT hinein. Mittlerweile hat sich das komplett geändert. Es ist eine komplette Oberflächenbibliothek. Das ist eine Demo von Microsoft, das ist kein Witz. Ja? Win.js auf dem iPhone, Win.js auf dem Android-Tablet, Win.js auf Windows 8, Windows Phone und so weiter und so fort. Das heißt, Win.js, eine JavaScript- und CSS3-basierte UI- und UX-Bibliothek, wird von Microsoft gebaut, sodass sie überall über diesen webbasierten Gedanken tatsächlich deployed und betrieben werden kann. Okay. Das heißt, dieses JavaScript ist jetzt alles schön und gut und nett, ne? Aber was müssen wir jetzt denn über JavaScript wissen? So, der alltägliche .NET-Entwickler, der beschäftigt sich ja immer schon ein bisschen mit Themen über dem Tellerrand hinweg, aber so manche Sachen sagt man sich halt, jo, das war schon immer so, das bleibt doch so. JavaScript ist scheiße. Oder? Ich habe genauso gedacht. Bis vor 3 Jahren circa. Und ich muss sagen, ja, ich denke heute nicht mehr so. Natürlich ist C-Sharp und .NET cool für die jeweiligen Einsatzszenarien, aber JavaScript und zum Beispiel Angular kann genauso cool und genauso produktiv sein. Einer der wichtigen Punkte, die man verstehen muss, es sind halt unterschiedliche Entwicklungsabläufe, die man verfolgen muss. Während man in .NET im Visual Studio bleibt und alles versucht im Visual Studio zu machen, ist halt in dieser Webwelt sehr schnell, sehr früh der Browser sofort mit involviert. Du machst quasi was in deinem Editor, zum Beispiel im Visual Studio, machst Alt-Tab, bist in den Developer-Tools vom IE, zum Beispiel über F12, machst da irgendwas, debuggst etwas, änderst wieder Code, machst wieder was, sagst wieder Save, gehst wieder zurück ins Studio. Also ist ein ganz anderer Entwicklungsfluss, aber ein sehr, und jetzt sage ich das böse Wort, ein sehr agiler, ja, und sehr dynamischer Entwicklungsfluss und Ablauf. Was kann man denn mit JavaScript machen? Also man kann tatsächlich mit JavaScript ernsthaft implementieren. IntelliSense geht über ein paar semantische, metadatengetriebene Kniffe und Tipps und Tricks, aber es funktioniert. Man kann sehr wohl große Anwendungen damit bauen. Wir zum Beispiel im ThinkTecture Core Team, wir bauen momentan 95% aller kleinseitigen Assets bei Kunden in Kundenprojekten komplett mit JavaScript und vor allem mit Angular. Backend immer 100% .NET, weil .NET ist geil und cool, genau. Ja, haben wir schon schön erzogen heute, wunderbar. Ich kann das wunderbar debuggen und wunderbar profilieren und ich habe es vorhin schon erwähnt, in Richtung Performance tut sich auch einiges. Ich kann zum Beispiel JavaScript verwenden, einfach in einem Standard handelsüblichen Browser. Und wo ist das hier? Und kann hier, machen wir mal hier Fullscreen, habe hier so einen Lego-Designer. Wer hat Kinder, die so super voll abfahren auf Lego? Genau, das heißt, es ist Pflichtprogramm für jeden Papa, ja? Wo ich jetzt also hier so einen 3D-Designer habe, ohne Plugins, kein Flash, kein Silverlight, kein gar nichts, einfach nur JavaScript, CSS, WebGL. Kann da natürlich entsprechend rein zoomen und raus zoomen. Ja, hab da ziemlich große Detailtreue, alles in Echtzeit. So, JavaScript ist lang, lang, lang nicht mehr so ein uralter Dinosaurier und ein langsames Eselchen, wie es mal früher war, sondern die haben sich da wirklich extrem weiterentwickelt und man sollte auf jeden Fall einen neuen Blick mal auf JavaScript werfen, vor allem jetzt im Hinblick auf ECMAScript 6. Guckt euch mal an, was da mit ECMAScript 6, also das ist sozusagen die Standardisierungsbasis für JavaScript 6 kommt. Da finden wir auf einmal Klassen wieder, da finden wir zum Beispiel Lambdas wieder, den Pfeiloperator gibt es. Es gibt Sachen, die natürlich jetzt aus .NET und aus Java kommen, weil .NET ist ja geil, ja. Deswegen hat das JavaScript-Konsortium da natürlich auch ein bisschen mitzureden. Und das Interessante ist, Anders Heilsberg auf der obersten Ebene sozusagen von Research, der Denker und Lenker zum Beispiel von TypeScript, der ist ein extremer Befürworter von ECMAScript 6 und von JavaScript und von der Vorantreibung der Standardisierung. Und die arbeiten auf der Ebene sogar direkt mit Google zusammen. Google hat vor ein paar Wochen ihr AT-Script oder ihr Ad-Script vorgestellt. Und jetzt arbeitet Microsoft mit Google auf der Ebene zusammen, um einen Sprachstandard zu definieren, um den dann wieder in ECMAScript als Überstandard sozusagen hineinzupushen. Also es hat sich wirklich einiges geändert. Gut. AngularJS. Was ist AngularJS? Also AngularJS ist das ein Framework, da kann ich solche patterns-getriebenen, patterns-schwangeren Anwendungen mitbauen. JavaScript nicht mehr mit Spaghetti-Code, ja? Und JavaScript nicht mehr gleichsetzen mit jQuery, weil das ist der größte Fehler, den die meisten machen. JavaScript, das ist doch das jQuery. Was für ein Scheiß-Code, ey. Nee, das schaut heutzutage anders da aus. AngularJS ist ein Framework für sogenannte SPAs, also Single-Page-Applications. Das heißt, deine Anwendung wird einmal in einen Browserrahmen geladen und von da an hast du zwar noch einzelne Views, die optimiert geladen werden, aber sämtliche Kommunikation geht dann über JSON und leichtgewichtige HTTP und HTTPS-Calls gegen deine Web-APIs. Ganz andere Welt auf einmal. Und mit AngularJS oder KnockoutJS oder Ember.js, wie es auch alle heißen, wir manipulieren keinen DOM. Wir manipulieren keine DOM-Knoten mehr im Browser, sondern wir programmieren Anwendungen. Models, Views, View-Models. AngularJS ist von der Pike auf designed worden mit Dependency-Injection im Hinterkopf. Das heißt, ich muss auch nicht mich irgendwie großartig kümmern um das Akquirieren von Objektinstanzen und wieder wegschmeißen von Objektinstanzen. Das macht zum Beispiel AngularJS als Framework für uns. Google hat jetzt vor ein paar Wochen AngularJS 2.0 vorgestellt. Anders Halsberg hat sofort darauf reagiert und hat gemeint, lasst uns AngularJS 2.0, die Art und Weise, wie ihr da vorgehen wollt, zusammen mit AdScript gemeinsam angehen. Lasst uns AdScript mit TypeScript verheiraten und lasst uns dann gemeinsam Standard daraus machen. Weil der ultimative, ich sag mal, das ultimative Ziel in dieser Richtung von allen Frameworks am Ende des Tages ist, wir machen ECMAScript 6, also JavaScript 6, das moderne JavaScript und Web Components für die Verwendung von komponentenbasierten UIs und UX und die Programmierung von komponentenbasierten Anwendungen in der Webplattform. So, lasst uns mal darüber gehen ins Visual Studio. Kann man das erkennen eigentlich so? Ja, geht, oder? Gehen wir mal weg von dem Server hin zu der kleinseitigen App. Die kleinseitige App ist jetzt komplett gebaut in, gehen wir mal hier rein, in AngularJS. Das ist JavaScript, ja, nicht erschrecken, alles ist gut. Ja? Das ist JavaScript, aber verwendet innerhalb vom AngularJS Framework. Zum Beispiel hier, diese Zeile 18. Damit sage ich, hey, die obere Funktion, diese obere Function oder dieses obere Objekt, weil am Ende des Tages ist es eigentlich eine JavaScript Constructor Function, die eigentlich ein Objekt hinten drauf schmeißt, wenn man es mal so sieht. Das ist ein Controller. Also wir haben MVVM mit einem Geschmäckle von MVC, also Model View View Model mit einem Geschmäckle von Model View Controller. Google selber ist übrigens diese Diskussion leid und müde und nennt es MVVM, Model View whatever, I don't care sozusagen. Das heißt, wir haben hier diesen Controller. Ein Controller hat immer einen sogenannten Scope. Der Scope ist jetzt das, was vorne im View quasi als View-Model verwendet wird. Ja, also wir schauen nochmal, wir haben hier scope.product und hier vorne in dem Markup binden wir product.id. Das ist Datenbindung. Okay, mit einer Template-Syntax. Das heißt, wir holen uns von irgendwoher diese Produktinformationen, sagen, hey, du generisches View-Model, Klammer auf, $scope, Klammer zu, du bekommst jetzt hier ein Produkt. Und vorne im View sagen wir, juhu, wunderbar, ich weiß, innerhalb von meinem aktuellen Ausführungskontext gibt es auf dem View-Model ein Produkt und da gib mir mal bitte die ID und binde die ins UI rein. Das ist die ganze Idee dahinter. Also da steckt natürlich schon noch ein bisschen mehr dahinter, aber zumindest mal für diese 60 Minuten. So, was passiert hier drin? Hier drin passiert Folgendes. Controller sind ausschließlich zuständig für UI-Manipulation. So wie in Silverlight, so wie in WPF, so wie überall eigentlich. So wie man es halt normalerweise richtig macht, wenn man MVVM oder MVC umsetzt und realisiert. Das heißt, alle möglichen Sachen, was sich da dreht um Datenhaltung, Datencaching, Authentifizierung, Autorisierung, passiert in Angular in sogenannten Services. Das ist jetzt hier in meinem Fall der Product Service. Ja? Zeile 14 sagt, okay, diese obere Function, dieses obere Objekt quasi, da bekommst du jetzt von mir einen Service. Und ein Service ist ein Singleton, der wird beim Anwendungsstart, wenn diese Anwendung in den Browser einmal geladen wird und dieser Service das erste Mal angefordert wird, wird der einmal instanziert und ist dann von jeder möglichen Controller-Instanz über die gesamte Anwendungslaufzeit im Browser zu erreichen. Also damit kann ich mein Datenmanagement machen. Und was machen wir hier? Juhu, die neue Welt der Leichtigkeit. Wir sagen einfach HTTP. Also alles, was mit Dollar anfängt in dieser Angular-Welt, ist eingebaut und kommt aus dem Framework. Dollar Scope, generisches View Model. Dollar HTTP, generischer HTTP-Client. Der kann Get und Put und Post und Delete und was weiß ich noch alles. Und am Ende des Tages kommt unten auf dem Kabel immer JSON rein und JSON raus und wird oben, also JSON auf dem Kabel wird oben dann zur Verfügung gestellt als JavaScript-Objekte, mit denen ich dann wieder ganz normal arbeiten kann, zum Beispiel um auf den Dollar Scope mein Produkt zu hängen, um es dann vorne im View wieder binden zu können, um die Datenanzeige entsprechend abfackeln zu können. Das ist so die Idee dahinter. Also relativ simpel, getrieben durch Patterns. MVC, Dependency Injection, das sind so die beiden Hauptpatterns eigentlich. Weil ihr seht hier oben, ich lasse mir das da oben einfach geben. Ja? Als Parameter und dann sorgt Angular dafür, dass das entsprechend als Objekt zur Verfügung gestellt wird. So. Das ist jetzt eine Single-Page-Application mit Angular.js, die komplett allein dasteht und noch keinerlei Interaktion mit dem Server macht. Den Server haben wir vorhin gesehen, oder? Das ist der Server. Das ist eigentlich viel cooler, oder? So ein bisschen JSON, das reicht, oder? Dominik, das Bundi-Bundi-Zeug, das braucht niemand. Ja, du brauchst sowieso nicht, das ist mir eh schon klar. Es müsste noch verschlüsselt sein und signiert wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, das ist ein anderes Thema. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die was, doch was Bundi-Bundi wollen. Ich weiß nicht so recht, deswegen müssen wir mal gucken, dass wir das verheiratet bekommen mit dem hier. So. Im Sinne von Live-Coding in einer 60-Minuten-Session lassen wir mal das sein. Und gucken uns an, wo das jetzt reinpasst. Und zwar habe ich hier meinen Products List Controller. Hat es jemand vorhin übrigens gesehen da oben? Ich habe hier oben so einen komischen Lattenzaun. Heißt das auf Deutsch so? Ist ein geiler Name, oder? Wie? Hey, auf Deutsch, nee, ist klar. Hashtag auf Deutsch, Hashtag. Achso, okay. Raute, oh Gott. Raute, ja, als FC Bayern München-Fan hört man Raute nicht so gern. So, also, das ist der Hashtag, Raute, Lattensaun, wie auch immer, das ist die lokale Navigation. Dahinter kann ich jetzt unterschiedliche lokale Routen haben, wie zum Beispiel Overview oder Details oder Invoice oder wie auch immer. Quasi fachliche, lokale Module, die innerhalb von dieser Single-Page-Application ablaufen. Okay, hat nichts mit dem Server zu tun. Es geht nur darum, um einen bestimmten View für ein bestimmtes Feature zu laden innerhalb von dieser Anwendung. Es ist noch keinerlei Web-API-Kommunikation dahinter. Gut. Das haben wir in Angular. Ah, falsch. Ich habe es hier unten drin. Über die sogenannten Routen. Ja? In Angular kann ich jetzt sagen, kann man das hinten noch erkennen? Ansonsten mache ich mal so. Ah, gut. Wenn du zur Route slash kommst, verwende diesen View und diesen Controller. Wenn du zur Route Products kommst, verwende diesen View und diesen Controller und so weiter und so fort. Also hier lege ich quasi die clientseitige Interaktion und Navigierbarkeit innerhalb von meiner Single-Page-Browser-Application fest. So, das haben wir also hier drin. Jetzt müssen wir nur wieder zurückgehen, weil irgendwo haben wir jetzt ja zum Beispiel Product List, also Slash. Der geht ja auf Products in den Products List Controller. Und der Products List Controller, der ist bei uns leer. Der tut noch nichts. Deswegen sehen wir auch nichts. Und den wollen wir jetzt verdrahten. Also, wir sagen oben Product Service List Products und binde es dann an den Scope. Also sprich, wir brauchen von Angular den Scope und den Product Service. Das ist Dependency Injection. Gib mir den Scope, den brauche ich hier unten, und gib mir den Product Service, den brauche ich hier oben. Was passiert jetzt hier? Leute, Async Await Tasks. Diese gesamte kleinseitige Anwendung ist massiv inhärent asynchron. Oh, das war ein geiler Satz, oder? Massiv inhärent asynchron. Das heißt, wir holen uns diese Produktliste über HTTP asynchron, wir bekommen einen Task zurück, in der JavaScript-Welt heißt es Promise, bekommen da einen Auflöser drauf, das ist das Punkt Then. Die erste Function ist Erfolgsfall, die zweite Function ist Fehlerfall. Also im Erfolgsfall binde ich an das Ergebnis und im zweiten gebe ich einfach einen dumpfen Browser-Alert aus. Das war's. Dann müsste ich eigentlich, wenn alles geklappt hat, die Liste sehen von diesen Products in meinem UI, weil ich zeige gleich noch den View dazu. Und wenn ich dann auf einen Eintrag draufklicke, ich klicke immer so, ja, dann wird diese Methode hier aufgerufen und die führt uns dann an eine Route, wo ich dann die ID übergebe und die zeigt mir dann die Details zu diesem Produkt an. Also ganz normales Master-Detail-Verhalten hier. Schauen wir mal, ob das geht. Der View dazu ist relativ simpel. Ja. Ich habe eine Responsive-Tabelle. Die Tabelle ist ein bisschen schön gemacht. Ja, mit einer Spalte und die Spalte sagt p.title. Was ist das jetzt? Naja, guck doch mal, was hier passiert. Dieses ng-repeat ist jetzt aus Angular und sagt, hey, ich habe auf dem View-Model ein Array, nämlich Produkt-Array. Und dieses Produkt-Array möchte ich jetzt durchmarschieren und darauf gib mir bitte in einer Tabellenzeile den Titel aus. Das ist alles. Ich hasse Live-Demos. Ich muss nichts kompilieren, ich muss nur speichern, ne? Webwelt. Kein Compiler, kein, ne? Kein MSIL. Ctrl-R. So. Das heißt jetzt, wenn wir da jetzt reingehen, gucken wir uns mal in den Browser-Tools das Ganze an. Am Ende des Tages, wenn ich hier einen Reload mache, wird hier ein Call gemacht auf mein Products-API und am Ende des Tages kommt genau dieses Array von JavaScript-Objekten zurück, was ich vorhin plain im Browser gezeigt habe. Das wird dann in meinem Angular Service aufgefangen, wird als Ergebnis nach oben gegeben in den Controller. Der Controller hängt auf das View Model, Klammer auf, toller Scope, Klammer zu, und das bindet es gegen das View. Oder der View bindet sich gegen das View Model. Das ist die eigentliche Richtung. Das ist die ganze Idee dahinter. Und wenn wir jetzt weiter navigieren, ja, und ihr seht auch hier, das ist responsive, je nachdem, wie groß das Device gerade ist. Wenn ich da jetzt drauf gehe, gibt es einen, habt ihr das gesehen vorhin? Es gibt einen sogenannten ng-click da drauf. Das ist quasi wie ein MVVM, ein Command. Ja? Also Properties und Commands. Und das Command wird wieder hinten abgebildet auf die Load-Details-Geschichte hier. So, und wenn ich dann draufklicke, geht nichts. Dollar Location fail, danke! Das ist der Human Debugger da hinten. Wurde extra eingekauft. Ctrl-R. Load. Boom. Okay? Das ist so die erste Idee, das erste Gefühl für Model View Controller basiertes JavaScript jetzt anhand und exemplarisch mit dem Framework AngularJS. Wir bauen heutzutage sämtliche Anwendungen so. Ob die jetzt über einen Browser deployed werden, ob das reine datengetriebene Anwendungen sind, ob da 2D-Visualisierung drin ist. Mittlerweile haben wir sogar ein Projekt beim Kunden, da ist 3D-Visualisierung mit im Spiel. Also jetzt nicht solche Lego-Geschichten wie vorhin, sondern da geht es halt um die Baubranche, wo entsprechende Gebäudeteile zum Beispiel oder Stadtteile visualisiert werden müssen, je nachdem, welche Daten vom Server kamen. Das ist auch eine komplett AngularJS, JavaScript, SPA-basierte Anwendung. Das heißt, man kann mit diesen Technologien heutzutage wirklich so gut wie alles machen. Ja, ich muss nicht immer native gehen, wenn ich tatsächlich auch mal ein bisschen in die runtergreifen muss. So, das heißt jetzt, sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, wir haben JavaScript mit AngularJS, wir haben zum Beispiel jetzt in dem Fall Bootstrap als UI oder als UX-Framework mit CSS3. Wir könnten jetzt auch WinJS verwenden oder Material zum Beispiel von Google, aber wir bleiben jetzt mal hier bei dem relativ humanen und einfach ausschauenden Bootstrap. Was ist jetzt, wenn ich das Ganze tatsächlich nativ zur Verfügung stellen möchte? Also jetzt geht es im Browser. Ja? Es geht jetzt in meinem Chrome auf Windows, im IE auf Windows, auf Mac, auf Linux, alles schön und gut. Ich könnte es auch auf meinem Safari jetzt im Browser aufrufen und es wird einfach funktionieren. wie kann ich jetzt das Beste von beiden Welten zusammenbringen? Was will ich denn damit erreichen? Naja, in manchen Kundenprojekten muss ich Software installieren. Im Sinne von Auditing, im Sinne von Nachweisbarkeit, im Sinne von, wir haben es schon immer so gemacht, verdammte Axt, ich will es heute auch wieder so machen. Ja, das ist dann der beste Grund meistens. Oder ich muss wirklich nativ auf die Plattform zugreifen. Es kann ja sein, dass es Use Cases gibt, wo ich wirklich zum Beispiel auf den Bewegungssensor von so einem Tablet zugreifen möchte, wo ich auf die Kamera zugreifen möchte, wo ich auf einen USB-Treiber zugreifen möchte. Zum Beispiel habe ich ein Proof of Concept beim Kunden gemacht, da haben wir eine WPF-Rahmenanwendung gemacht, da rein alles mit JavaScript, AngularJS als Spar gebaut und über eine Interop-Bridge sämtliche Hardware, die an die PCs angeschlossen war, abgegriffen. Als Windows-Anwendung deployed, das war ein Deployment-Schritt, ein Build-Skript. Nach 10 Sekunden lief die Anwendung, hat der reden können mit der ganzen Hardware, die am PC angeschlossen war, aufs iPad deployed, hatte das natürlich nicht mehr gekonnt. Diese Brücke, diese Interop-Brücke ist gar nicht angesprungen, war abgeschaltet. Die Anwendung hat dann nur noch diese Funktionalitäten, diese Features angezeigt und eingeblendet, die halt auf dem iPad funktionieren. Also man kann damit schon sehr, sehr ausgetüftelte Anwendungen bauen, wenn man zum Beispiel nativ auf die Plattform will. Und wenn ich das für ein Telefon oder für ein Tablet haben möchte, dann kann ich das machen über Cordova. Cordova ist jetzt von der Apache Foundation. Mal kurz reingucken. Was ist das hier? Cordova ist ein Open-Source-Projekt und zum Beispiel eine Firma namens Adobe setzt da oben drauf mit einem Produkt namens PhoneGap. Die werden oftmals auch, ich sag mal, miteinander vermischt im Sprachgebrauch. Ist auch völlig okay. Ist völlig okay. Wir persönlich, wir arbeiten mit den Cordova-Tools, weil die immer im Release-Zyklus so eine gute Woche oder eineinhalb Wochen früher sind. Und je nachdem, ob es ein wichtiges Release war mit Patches und Fixes, ist man da halt relativ schnell mit dabei. Und man hat halt nicht so das Geschmäckle, dass es bei Adobe noch kostenpflichtige Tools gibt, die auf bestimmte PhoneGap-Features optimiert sind. Ja, das ist komplett Open-Source-Tooling, dass man sich einfach runterladen kann und ab der Fisch. Okay, so, das heißt, wie schaut das aus? Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal hier rüber auf meinen Mac und auf dem Mac habe ich jetzt hier eine Konsolenanwendung. Diese Konsolenanwendung gucken wir uns mal an, das ist mehr oder weniger GitHub, ng-demo, source. So, da gucken wir mal rein. Das ist eine ganz normale JavaScript-Anwendung, wieder so eine Spar. Das ist genau die gleiche, die ich gerade eben in Visual Studio gezeigt habe. Nur jetzt schon ein bisschen weiterentwickelt und eben deployed auf GitHub, sozusagen, dass ich da drauf Zugriff habe. Wir gucken uns mal an. Das müsste aber eigentlich soweit funktionieren. Das heißt, die existiert hier in diesem Folder. Das ist genau der Folder hier in diesem Shell-Skript. Jetzt gibt es Kommandozeilen-Tools von Cordova. Also, Cordova ist ein Kommandozeilentool. Das funktioniert über Node.js. Node.js ist ja etwas, das muss heutzutage jeder Entwickler haben, ob er jetzt JavaScript-basierte Serveranwendungen baut oder nicht. Jede Entwicklungsumgebung, inklusive Visual Studio Tools, brauchen heutzutage Node.js. Das muss einfach da sein. Ja? Das ist einfach so. Und über diese Kommandozeile können wir uns jetzt ein Projekt erzeugen. Ich habe da mal so ein Build-Skript mitgebracht. Gucken wir uns das mal an. Das liegt im Deploy-Folder. Und das ist jetzt so ein Shell-Skript. Und am Ende des Tages gibt es ein Kommando, das heißt Cordova create. Und dann kann ich Parameter übergeben. Also, ich weiß, die da hinten sehen es nicht, ne? So, Cordova create heißt quasi Projektname, ID und Ordner, in dem das Projekt erstellt werden soll. Dann wird ein Cordova-Projekt erstellt. Ein Cordova-Projekt ist etwas, wo ich quasi so eine Art Rahmen Dateisystem bekomme, in die ich dann meine jeweiligen nativen Anwendungen hineinstülpen kann. Okay? So, wir gucken uns das Skript mal an. Das Skript ist jetzt ein Shell-Skript. Nicht erschrecken, alles ist gut. Ja? Am Ende des Tages ist der wichtige Aufruf der hier. Cordova create, dann eben der Anwendungsname, eine ID und in welchen Folder das ganze Ding soll. Das ist die ganze Idee dahinter. Und copy from sagt, nimm doch bitte mal den existierenden Ordner, den ich hier oben spezifiziert habe. Ja, und der liegt eben eins hoch, nach Source in ng-demo. Also nochmal hier, 1 hoch nach Source in ng-demo. Das soll er nehmen. Das ist quasi ein expliziter Deployment-Schritt. Ja? Ich entwickle in der Umgebung, in der Entwicklungsumgebung im Browser, ich teste da, sage, jetzt ist alles gut und jetzt möchte ich gerne eine native App haben, eine iOS-App und eine Android-App vielleicht. So, das heißt, wir lassen dann einfach mal dieses Build-Skript hier laufen, sagen jetzt hier Build-SH, Daumen drücken. Was? Leute, meiner. Jetzt besser? Creating iOS Project, creating Android Project, creating Windows Phone Project. Ja, das hat er nicht gemacht. Ja, geht auf dem Mac nicht. Ja? So, dann gehen wir zurück und gucken hier rein und haben jetzt hier einen Out-Folder. Und in dem Out-Folder gibt es jetzt Platforms. Und in den Platforms habe ich jetzt einmal iOS und einmal Android. Das heißt, was Cordova macht, Cordova gibt uns eine native App-Hülle für iOS, für Android, für Windows 8, für Windows Phone, für Tizen. Kennt das noch jemand? Das mobile Betriebssystem, ja. Für, wie heißt das von diesen, mit den Anzügen und den Flips? BlackBerry, ja. Auch das wird alles abgedeckt von Cordova. Und wenn wir jetzt, ich habe jetzt hier exemplarisch mal zwei gemacht, ne? Cross-Plattform, die neue Offenheit. Wir haben Windows mal außen vor gelassen, ganz kurz. Einmal Android und einmal iOS. Und wenn ich das jetzt hernehme, dann habe ich hier jetzt tatsächlich ein natives Xcode-Projekt. Das heißt, diese native Anwendungsrahmenhülle geht immer noch auf die nativen SDKs. Ich brauche also das Android-SDK, das Windows-SDK, das Windows-Phone-SDK, das iOS-SDK. Die brauche ich auf alle Fälle. Und wenn ich die dann habe, dann habe ich da drin meine jeweiligen Anwendungsbausteine. Ah, jetzt hat er wieder, das macht er manchmal, dass er diese Schemas nicht richtig hinzufügt. Das macht er manchmal. Jetzt hat er hier keins mehr. Irgendwas ist es schiefgelaufen mit dem Bauen. Probieren wir es nochmal. Also Bild, zack. Hinten, close. Android Project successfully created. Out, plum, platforms, iOS. Jetzt hoffen wir mal, dass er das richtig gecheckt hat. TT My App, da ist er. Juhu. So, war scheinbar irgendwie ein Cache-Problem lokales. Und da habe ich jetzt wieder meinen Anwendungsfolder drin. Ihr erkennt ihn wieder mit diesem App-Folder, mit diesem App-Startup, mit diesen ganzen JavaScript-Files und mit dem Index-HTML. Wenn wir das jetzt mal starten, wir sollten noch was ändern. Wer weiß, was wir ändern müssen? Keiner? Naja, die URL. Die URL war natürlich die ganze Zeit relativ, weil ich ja sozusagen in dem gleichen Kontext gelaufen bin, wie mein Web-API. Das ist natürlich jetzt ein anderer Kontext. Versuchen wir das mal rauszufinden. Das ist das http windows 8 vm.local slash ng-demo slash weiß ich nicht. Ja, genau. Das heißt also, die Basisadresse ist jetzt die da. Das heißt, ändern wir das mal. Schwupp. Ich glaube, ein Slash gehört noch dahinter. Mal ganz kurz überprüfen. Ja, okay. Speichern. Run. Daumen drücken. Build successful. Sprich. Jetzt läuft genau diese webbasierte Anwendung mit Angular und mit Bootstrap, mit Web-API-Calls, läuft jetzt hier auf diesem iOS-Simulator. Jetzt könnten wir es machen und könnten es deployen auf mein iOS-Device, was gerade in der Reparatur ist, weil es auf den Boden gefallen ist, auf mein Android-Device, auf mein Windows 8-Tablet und so weiter und so fort. Das heißt also, über diese Art und Weise mit Cordova kann man es jetzt tatsächlich hinbekommen, dieses Write Once, Run Anywhere zu einem bestimmten Maß und Grad tatsächlich auszuleben. Es gibt natürlich dann bestimmte Features, die auf manchen Plattformen anders da funktionieren. Die kann man dann entsprechend noch anpassen. Aber da war eine Frage.
Das heißt, ich entwickle die App eigentlich auf Windows oder Mac, aber wenn ich das Packaging mache, brauche ich zwingend, wenn ich iOS haben will, eine Mac und wenn ich Windows Phone haben will, eine Windows-Plattform.
Genau, die Frage war, ich kann eigentlich entwickeln, wo ich will und mit was ich will. Also sprich, du kannst mit dem Notepad oder mit dem VI auf Linux oder auf Windows XP entwickeln, wenn du dann die entsprechenden Browser noch auf XP installiert bekommst zum Testen. Das ist völlig egal, genau. Es muss dann erstmal auf einem WebKit-basierten Browser, sage ich mal, gut laufen, wenn du nicht gerade jetzt dann in die Windows-Welt guckst. Und das andere ist dann der Deployment, der Bau- und Deployment-Schritt. Und da brauche ich eben das Windows Phone SDK oder das Windows SDK für Windows-Anwendungen und das macOS oder das iOS eben für Mac oder für iOS-Anwendungen. Genauso ist es. Gut. Schweißtreibende Angelegenheit, Leute. Das heißt, hier habe ich jetzt genauso diese Anwendung, die genauso funktioniert. Wenn ich das jetzt auf dem iPad nochmal deployen würde, würde es sich wieder aufziehen. Hätte ich links wieder meine Navigationsleiste, weil eben der entsprechende Formfaktor wieder größer ist. Und so passt sich eben das UI entsprechend an. Und da gibt es eben schöne Templates und auch Designer-Experten im CSS-Umfeld, die bauen mittlerweile echt super tolle, sexy UIs und UXs oben drüber. Und kein Kunde sieht irgendeinen Unterschied, sowohl vom Look and Feel her, weil die Kunden, die zu uns kommen, die wollen keine Apps, die ausschauen wie eine iOS-App oder wie eine Windows-App. Die wollen eine App, die ausschauen wie ihre App. Corporate Identity. Die soll verdammt nochmal so ausschauen wie meine super coole Firma. Ja? Und dann ist es natürlich mit diesem webbasierten Ansatz um einiges einfacher, als zum Beispiel vielleicht das rein nativ abbilden zu wollen. Gut. Ja, es werden viele Plattformen unterstützt. Es gibt Plugin-Unterstützung, das heißt, damit kann man dann auch auf die unterschiedlichen Hardware-Features eben zugreifen. Wer sich da ein bisschen mehr interessiert und einlesen möchte, ich habe am Ende von den Folien eine ganze Latte an Links und URLs und auch Beispiele. Die ganzen Beispiele, die ich vorhin gezeigt habe, diese eine Source-Code-Anwendung auf 7 Plattformen, die gibt es auf GitHub und dieses Live-Beispiel, das habe ich schon vor der Session hochgepusht nach GitHub, das gibt es auch dort oben. Und es gibt eben auch noch Links zu all den anderen Themen, die ich da so gerade gezeigt und erwähnt habe. Und wer sich für Plugins interessiert in Verbindung mit Angular, da gibt es ein Projekt namens NG Cordova. Da kann ich quasi diese ganze native Plugin-Funktionalität über Cordova mit einem Einzeiler anfunken. Das heißt also, das ist am Ende des Tages ein AngularJS-Service, der kapselt den Zugriff auf das JavaScript-API und unten drunter auf den nativen Plattformen muss es dann natürlich eine native Implementierung der jeweiligen Features geben. Aber dafür sorgt dann eben zum Beispiel das Cordova-Projekt dann oder es sorgen sich irgendwelche Third-Party- oder Community-Member, die dann entsprechende Plugins zur Verfügung stellen. Okay? Es gibt auch im Visual Studio etwas dazu. Gibt es momentan als Preview. Wollen wir mal reinschauen? Das ist, wenn man sagt, File New Project, gibt es hier bei JavaScript die Multi-Device-Hybrid-Apps. Und ganz wichtig ist, es hat seinen Grund, warum ich den Pfad jetzt ändere. Ha? Sag nochmal.
Kein Blank,
ja genau. Vor allem die Android-Tools mögen keine Blanks in Partnern. Wer das wohl gebaut hat? So, nach wenigen Sekunden sehen wir jetzt hier links, ja, das links, wo rechts ist, dass es jetzt hier ein spezielles Cordova-Projekt gibt, wo eben schon eine Hello World-Projektstruktur, sage ich mal, uns geboten und File geboten wird. Das ist ein Preview. Momentan, ich möchte nicht wirklich großartig darauf eingehen, weil ich denke mal, es wird bestimmt bald eine überarbeitete Version davon geben, also bald im Sinne von sehr bald, ja, könnte ja ganz schnell passieren. Deswegen wollte ich jetzt quasi hier nicht so auf einer fast veralteten Preview herumeiern und wollte vor allem mal zeigen, wie der Fluss eigentlich funktioniert. Die Basistechnologien, die Tools wie ein Browser, wie eine IDE, die Tools wie die Cordova-Kommandozeilen-Tools, die du dann automatisieren kannst über ein Build-Skript, das kannst du mit jedem Continuous Integration Server Fahrstücken, ob das TFS ist oder Cruise Control oder wie sie alle heißen, mit TeamCity nochmal schön verfüttern, alles wunderbar. Ja? Und man kann es halt auch in Visual Studio machen, weil .NET ist geil und Visual Studio ist. Also haben wir doch unsere Pflicht erfüllt. Gut. dieser End-to-End-Prozess, der sollte nicht unterstützt, dieser End-to-End-Prozess sollte nicht unterschätzt werden, dass ich das Ganze eben automatisieren kann. Ja? Man kann das in PowerShell-Skripts machen. Also wir haben für die Windows-Plattform haben wir ein PowerShell-Skript. Das heißt, damit erzeugen wir dann aus dem Source-Code, den holen wir aus unserem Git-Repository, pullen das runter, machen dann Cordova Create und Cordova Platform Add und Cordova Plugin Add, machen alles schön in dem Skript, räumen das HTML noch ein bisschen auf, dass die Pfade auf die CSS und auf die JavaScript-Dateien stimmen. Und am Ende von diesem Skript, das läuft 20 Sekunden, ist ein kompletter Build fertig mit Windows 8 und Windows Phone. Das andere Skript läuft auf Mac, ist nach 25 Sekunden fertig und hat alle anderen Plattformen gebaut. Write once, run anywhere. So, zu dem ganzen Thema Security. Probieren wir mal noch mal was. Und zwar habe ich jetzt hier ein bisschen so eine Operation am offenen Herzen, weil das ist in der Demo-Anwendung ist es ein anderer Branch. Ja, wir versuchen jetzt mal eine Discard. Wir versuchen mal eine Security-Option mit einzubauen, wie sie der Dominik vorhin so schön erklärt hat mit diesem ganzen OAuth-Gedönse. Hallo? Ja. So, das heißt, die ganze Zeit habe ich ja in diese Beispielanwendung, die ich anfangs gezeigt habe, habe ich immer mein Username und Passwort eingegeben. Und zwar in der Anwendung. Ja? Immer in diesem eigenen von mir gebauten Login-Dialog. Das ist jetzt, wenn man vorhin war in der Session von Mr. Least Privilege, ist es vielleicht nicht so sehr gewünscht, dass man immer wieder seine eigenen Login-Masken baut und dass man vielleicht auch noch dem Anwendungsentwickler die Möglichkeit überlässt, die ganzen Passwörter abzugreifen und vielleicht sogar irgendwo abzuspeichern in der App. Deswegen möchten wir mal hier probieren, dass wir davon wegkommen. Ich muss es ein bisschen overtalken, weil das Bauen meistens noch ein bisschen dauert. Und ich versuche mal hier jetzt, so einen serverseitigen Login-Dialog mit ins Spiel zu bringen. Dafür habe ich lustigerweise, das hat der Dominik vorhin auch gezeigt, meine Serveranwendung in keinster Weise umbauen müssen. Also meine API-Controller für Produkte, für Personalisierung, für Artikel, für die Statistiken, alles das Gleiche. Das Einzige, was ich geändert habe, ist der Hosting-Code auf der OWIN-Ebene, auf dieser Katana-Ebene. Und halt ein bisschen was im JavaScript, im Angular-Client. So, und das machen wir mal am besten, würde ich sagen, in einer cookie-isolierten Umgebung. So, und jetzt habe ich einen ganz anderen Login-Dialog. Ich habe jetzt keinen Login-Dialog mehr, wo ich in meiner Anwendung das Ganze definiere und implementiere, sondern ich sage, hey, mach mal hier bitte OAuth 2 Implicit Flow und flupp, ist jetzt dieser Authorization-Server, jetzt in dem Fall der Identity-Server, V3 im Spiel. Das heißt, die Client-Anwendung, das UI, die Controller, die wissen davon überhaupt gar nichts, weil es ist in Angular unten auf der Services-Schicht implementiert. Die Business-Logik auf .NET Web-API-Seite wissen davon auch überhaupt nichts, weil es ist im Hosting-Layer von ASP.NET und von Web-API bzw. von OWIN weggekapselt. Und dazwischen gehen jetzt halt diese ganzen netten OAuth 2 Protokolle hin und her mit Tokens und weiß der Teufel was. Ja? Gibt es andere, die das viel besser erklären können. Ich nehme wieder meinen User, den ich hier eingerichtet habe. Er fragt mich, hey, guck mal, diese My Product Sample Application möchte auf deine Benutzerinformationen zugreifen und möchte Produktdaten verwalten. Also etwas Anwendungsspezifisches, was wirklich nur für diese Product Application gilt. Ich sage, ja, okay, mach das mal, komm zurück, hab wieder meine Maske, Artikel und er sagt hier, dass es einen Fehler gab, SQL CE. Ich weiß auch, was es ist. Ist immer geil, wenn man weiß, was es ist, oder? Hold on. Hold on, little. Und zwar gibt es hier einen kleinen Access, kleines Access Issue. So. Okay? Gleiche Anwendung, kleinseitig, gleiche Anwendung, serverseitig. Jetzt nur die komplette Authentifizierung und Autorisierungs-, ich sag mal, Infrastruktur komplett einmal ausgetauscht. Und das kann man machen mit AD, das kann man machen mit ADFS, also ADFS vor AD, das kann man machen mit Azure Active Directory und jetzt in dem Fall war es eben hier der Identity Server, der jetzt mittlerweile dann auch Teil von der .NET Foundation ist als Open Source Projekt. Okay. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Fragen sind, wie schaut es denn aus mit der Zeit eigentlich? Eine Minute drüber. Das ist eigentlich für mich sensationell gut. Normalerweise bin ich eine halbe Stunde drüber. Deswegen würde ich sagen, beenden wir es jetzt offiziell hier, weil der Nächste schon in 14 Minuten dran ist. Wir gehen gerne nach draußen auf den Gang. Da beantworte ich jegliche Fragen, sowohl zu dem Serverteil als auch zu dem Clientteil als auch zum Tooling. Möchte mich auf jeden Fall bedanken für die Aufmerksamkeit. Wenn es Feedback gibt, entweder über Twitter, da natürlich nur das Gute, ist eh klar, oder per E-Mail christian.weyer@thinktecture.com oder direkt into my face jetzt nach dem Vortrag. Viel Spaß noch auf dem Technical Summit. Die abschließende Keynote nicht verpassen. Sehr, sehr wichtig und interessant. Und danke fürs Zuhören.